jemand guckt dich und sagt so, ja, ich liebe dich, es ist alles gut. Du spürst, es ist nicht alles gut.
Ich hatte schon mehrere Breakups auf Inseln.
Du hast eh ein Ding mit Inseln, ne?
Irgendwie ja. Aber weißt du, wie sich das anfühlt?
Ja, scheiße fühlt sich das an.
Komplett.
Hallo und willkommen bei Pauli Hoch 2, dem Podcast mit zwei Frauen und null Filter. Hier wird gefickt, gefüllt und gefailt. Der ehrliche Podcast übers Dating im 21. Jahrhundert. Ich bin Paulita, Pornoregisseurin, Produzentin, Performerin, pansexuell und pervers.
Und ich bin Pauline, Ex-Model, Edit-Business-Unternehmerin, Vice-Industry-Consultant und nicht mehr ganz so frisch geschieden. Wir erzählen, was uns passiert, auf Dates, im Bett und im Kopf.
Okay, pass auf, ich habe heute uns ein trauriges Thema gebracht. Deswegen bin ich auch hier so in Trauer Outfit.
Okay, ich habe die Memo nicht bekommen. Aber
doch, es passt schon. Du wirst gleich sehen. Und zwar, wir reden ja die ganze Zeit über Dating und über Beziehung und Sex, aber zu Beziehung gehören auch Trennungen. Weil,
das stimmt.
Ja, genau.
Ich sage immer, es kann nur schön sein, wenn es sich dann auch schlecht anfühlt irgendwann, weil es muss sich ja die Waage halten am Ende, oder?
Ja, so ist es mit Jing und Jang und solche Sachen. Ist halt so. Genau. Und ich finde das Thema Trennungen aber total spannend, weil es ist, ganz ehrlich gesagt, etwas, was mir nicht so gut gelingt, generell. Aber dazu,
gibt es schöne Trennungen?
Eben nicht. Obwohl, ich glaube, schöne Trennungen gibt es vielleicht nicht, aber es gibt unschönere und richtig heftige, schlimme Trennungen.
Ja, es gibt Abstufungen ins Negative, ja.
Genau. Wobei, ja, vielleicht können wir überlegen, vielleicht gibt es ja irgendwo... Nee, es gibt einfach keine schönen Trennungen.
Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube nicht. Es ist einfach immer nur traurig. Okay, pass auf. Ich habe ein paar Fakten recherchiert und ich finde es sehr spannend. Und zwar, halte ich fest, das Gehirn behandelt eine Trennung wie Drogenentzug. Wusstest du das?
Nee, so habe ich es jetzt noch nicht gehört. Aber dadurch, dass man immer sagt, Beziehung und Anziehung hat so viel mit Chemie zu tun, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch einen Entzug gibt von dieser Chemie.
Anscheinend gibt es hier Forscherin Helen Fischer, nicht Helene Fischer, sondern Helen Fischer. Ah, und ihr Team haben per MRT-Scans gezeigt, also richtig wissenschaftlich, dass romantische Ablehnung oder eine Trennung im Gehirn dieselben Areale aktiviert wie ein Drogenentzug. Und ich meine, das erklärt, warum es so schwer ist, Schluss zu machen. Nicht nur für die Person, die es macht, sondern auch, also nicht nur für die Person, die verlassen wird, sondern auch für die Person, die geht, weil man eine neurologische Abhängigkeit dann bricht.
Ja, vielleicht gehören dann auch manche Leute in die Geschlossene während diesem Entzug.
Lol. Ja, aber ich finde das so witzig, weil eben dieses Schlussmachen ist auch für die verlassende Person auch schwer. Das wird ja sehr selten anerkannt. Was es ist so sozial jetzt anerkannt, dass wenn man verlassen wird, dass natürlich, dass es einem schlecht geht und es ist auch die Arme, du bist Victim, so. Aber es ist eben so, dass auch Menschen, die eine Beziehung beenden, selbst in einer Art Trauer stecken. Also die haben dann Schuldgefühle, Zweifel, Verlustgefühl und aber gleichzeitig keine richtige soziale Erlaubnis, das zu zeigen.
Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich finde, es ist einfacher, verlassen zu werden, als es selber zu entscheiden. Weil wenn du das entscheidest, dann denkst du immer wieder, habe ich das richtig entschieden? Hätte ich es anders entscheiden sollen? Auch wenn es meist eh kein Zurück mehr gibt, hat man trotzdem diese Gedanken, kann ich nochmal zurückgehen?
Ja, eben. Und das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass das so ist. Man kann eben eine Beziehung betrauern und mit der Angst vor Einsamkeit und Ungewissheit kämpfen und das alles, auch wenn man die Person ist, die es gemacht hat. Und da fällt mir gleich eine Frage zu, und zwar, wann ist der richtige Moment, um sich zu trennen?
Ich sage ja immer so früh wie möglich, wenn man merkt, dass das für einen selber nicht funktioniert, um allen Seiten Zeit zu sparen am Ende.
Mhm. Das heißt, du sagst, es gibt für dich klare Zeichen, wo du sagen würdest, okay, das funktioniert. Also was wäre das denn? Also, weil man kann ja in einer Beziehung Konflikte haben, man kann schlechte Zeiten haben, aber wann ist der Moment, wo man sagt, das macht keinen Sinn mehr?
Vielleicht ohne jetzt, dass ich so Listen führe von Pro und Contra, Aber wenn negative Gefühle überwiegen, dem Positiven, läuft auf jeden Fall was richtig verkehrt.
Ja.
Ich glaube, es gibt immer das Gefühl von, vielleicht kann ich das noch in die richtigen Bahnen lenken. Aber wie viel Arbeit kostet mich das auch? Ist die andere Person überhaupt bereit dazu, irgendwie daran zu arbeiten?
Ja.
Da sind sehr viele Unbekannten in einer Gleichung beim Schlussmachen, glaube ich.
Ja.
Wo keiner genau weiß, ob er sich da richtig verhält oder das gerade richtig einschätzt.
Das ist spannend, weil es gibt, ja genau das, was du gesagt hast, stimmt einfach. Ne? Es ist schon eine Balance und man muss ja schauen, was bleibt dann unterm Strich. Es gibt einen Test, den man machen kann, das heißt der Gottman-Test. Hier John Gottman, der ist anscheinend einer der bekanntesten Beziehungsforscher der Welt. Ich kannte ihn nicht, aber jetzt kennen wir ihn. Der hat diesen konkreten Test entwickelt und zwar, er fragt Paare nach ihrer gemeinsamen Geschichte. Also die Paare sollen die Geschichte erzählen. Wie sie sich kennengelernt haben, schöne Momente, schwierige Phasen, also alles. Ne? Und wenn das Paar dabei die Schwierigkeiten mit einem gewissen Humor nehmen kann und das Gute wirklich schätzt, dann lässt sich fast jedes Problem lösen anscheinend in der Beziehung. Aber wenn die ganze Geschichte eher negativ gefärbt ist, also und zwar sogar so, dass die positiven Erinnerungen dann auch irgendwie, ne, so gar nicht so, also dass man das Gefühl hat, so die stehen gar nicht so im Mittelpunkt oder die wiegen halt nicht so sehr, dann ist das ein starkes Zeichen dafür, dass die Beziehung nicht mehr zu retten ist. Das heißt aber auch, dass es geht nicht um die Anzahl der Konflikte, die man hat unbedingt, sondern ob man noch eine gemeinsame Geschichte hat, die man schätzt.
Ja. Ich glaube, das machen eh viele Leute, sich auf die negativen Sachen eher konzentrieren. Mhm. Zum Beispiel merke ich das auch, wenn Leute über ihre Beziehungen sprechen, so mit Freunden, geht es immer um die schlechten Sachen.
Ja, stimmt.
Selten geht es um die, ey, und dann war ich irgendwie total müde, bin nach Hause gekommen und er hat mein Lieblingsessen gemacht. Das hört man selten, ja. Oder?
Aber ist das so, weil man sich einfach bei FreundInnen sich ab, also weil man das braucht ja eben die schlechten Sachen mit anderen Leuten zu besprechen, einfach um das zu verarbeiten?
Auf jeden Fall, aber es wäre glaube ich auch trotzdem gut, mit Freunden auch über die guten Sachen zu reden, damit das halt eine Waage hat, damit auch die Freunde wissen, ey, der ist nicht immer nur scheiße, da gibt's ja auch noch gute Momente. Was denken die Freunde sonst irgendwann, wenn du immer nur erzählst, wie er gerade schon wieder doof war zu dir?
Ja, stimmt. Ich finde das auch schwierig, weil als Freund, sozusagen Freundin, ne, sozusagen, wenn jemand mir die ganze Zeit erzählt, wie schlimm das ist, und dann entwickelst du fast als so einen negativen, also natürlich entwickelst du ein negatives Gefühl gegenüber der Person, weil du total denkst, ja, meine Freundin hat keine gute Zeit. Und dann muss man das aber irgendwie können, wenn der Partner, die Partnerin dann da
begegnen.
Genau, zu begegnen und einfach irgendwie so tun, als wäre nichts, obwohl du weißt, okay, das ist schon krass irgendwie, was da abgeht.
Ja.
Ich habe das selbst in Beziehungen, wo ich so unglaublich unglücklich war, habe ich das irgendwann mal dann nicht mehr erzählt, weil ich wusste, es ist unzumutbar eigentlich, dass meine Freundinnen, wenn ich alles erzähle, wie scheiße das ist, dass die noch dann irgendwie
da hast
mit dem
können. Bist du dann über den Punkt, wo man hätte Schluss machen müssen, schon hinweg gewesen?
Ja.
Länger auch schon wahrscheinlich.
Das stimmt, wenn ich mich selbst höre, spreche und höre, denke ich mir so, genau. Eigentlich ist das ein klares Zeichen, dass man sagt, okay, das reicht, es ist nicht gut. So. Und dann ist die Frage, okay, man hat gesagt, man hat das festgestellt, ich muss zu Schluss machen. Wie macht man das am besten? Und zwar ist es so, dass 88% der Leute finden, man muss persönlich Schluss machen. Aber nur 57% tun das tatsächlich. Ist das krass? Das ist krass, ne? So wenig, also über die Hälfte.
Ja, die Leute sind feige.
Ja, die sind immer feige. Genau, und zwar ist es so, dass es gibt auch noch dazu einen Generationenunterschied. Gut, das, ich meine, war klar irgendwie. Aber es ist so, dass 66% der Boomer trennen sich immer noch persönlich. Bei Millennials sind es nur noch 41%. Und ich weiß gar nicht, wer es bei Gen Z ist. Wahrscheinlich gar nicht mehr.
Nicht über null. Snapchat.
Schlimm, ne?
Ja.
Ja.
Ich kann mir halt vorstellen, dass ein Gespräch aus verschiedenen Gründen vermieden wird. Mhm. Manchmal einfach wirklich, weil man feige ist oder zu faul oder keine Lust hat auf negative Sachen. Aber in der Situation, die du gerade beschrieben hast, dass du schon vor Freunden versteckt hast, wie schlecht es dir geht und so, manchmal gibt es vielleicht einfach keine andere Option für dich selber als einen radikalen Cut, damit du selber einen Absprung endlich schaffst aus sowas. Und ein Gespräch, gerade wenn du Partner datest, die vielleicht ein bisschen in Richtung Narzissmus gehen oder im Sales arbeiten und sich sehr gut verkaufen können oder sowas, besteht natürlich die Möglichkeit, dass sie dir im Gespräch nochmal was anderes einreden, dass sie dich nochmal abbringen von deinem eigentlichen Plan. Und ich bin mir sicher, es gibt Situationen, da würde ich sagen, es ist völlig in Ordnung, dass du das nicht in Person gemacht hast.
Ja, ja, ich finde auch absolut, du hast total recht. Ich glaube, eben, es hängt einfach total von der Situation ab. Und ich glaube aber auch gleichzeitig, dass es für beide, oder ich kann nur für mich sprechen, ich glaube, für mich ist schon wichtig, auch davon abhängig, wie wichtig es in der Beziehung war, aber um Closure zu finden, um diese Trennung auch zu verarbeiten und das auch wirklich zu fühlen, dass es jetzt so ist, braucht es oft eine persönliche Auseinandersetzung.
Ja.
Also auch wenn es manchmal nicht, vielleicht nicht beim ersten Moment, wenn es eben nicht so leicht ist, aus irgendwelchen Gründen, aber ich glaube, es macht schon Sinn. Ich meine, der Mensch braucht ja Rituale und Sachen und der Körper muss ja auch mitkommen. Ne? Du kannst eine Entscheidung rational nehmen, aber dann musst du so mit deinem ganzen Wissen irgendwie das auch noch ja tragen können. Und ich glaube, dafür ist eine persönliche Auseinandersetzung schon wichtig.
Im besten Fall lernt man auch was aus einer Beziehung und woran sie gescheitert ist und wahrscheinlich macht es Sinn, das nochmal zu reflektieren und über sich hinauszuwachsen und so ein Gespräch führen zu können.
Ja. Bist du eher ein Mensch, der nach einer Trennung keinen Kontakt hat oder wie hast du es normalerweise? Also wie machst du es?
Ich liebe radikalen Cut.
Echt? Wirklich so No-Kontakt?
Ich war ja schon mal verheiratet. Ich habe es geschafft, nie wieder seine Instagram-Story anzugucken. Das habe ich geschafft.
Respekt.
Aber ich weiß auch, dass es mir gut tut.
Ja, absolut. Es gibt tatsächlich auch Studien dazu. Und zwar, die zeigen, dass dass Kontakt innerhalb der ersten 28 Tage nach einer Trennung den natürlichen Rückgang von Liebesgefühlen und Traurigkeit verlangsamt. Das heißt, es gibt ja diese Regel, diese 30-Tage-Regel, kennst du die? Also das heißt einfach so 30 Tage kein Kontakt. Und die ist anscheinend nicht willkürlich. Also es hilft schon, um diesen Prozess irgendwie Raum zu geben, hilft das tatsächlich zu sagen, so, okay, wir reden
nicht. Das ist ja dann wieder ein bisschen auch Thema Entzug. Wenn du versuchst aufzuhören zu rauchen, ist die erste Woche am schwierigsten. Und wenn du damit in Berührung kommst, wirst du schneller wieder rückfällig. Ich glaube, das ist dann schon sehr auch auf den Entzug und Gewohnheit und ja, am Ende auch ein bisschen Sucht zurückzuführen.
Ja, ja, stimmt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, es hängt einfach auch von der Art von Beziehung. Es ist nicht das Gleiche, ob man jetzt irgendwie jemanden ein paar Mal gedatet hat und dann sagt man, okay, wir lassen das. Oder ob man irgendwie jahrelang mit jemandem zusammen war oder sogar verheiratet, oder?
Ja, ich finde bei kurzen Sachen finde ich sogar teilweise fair, das über eine Textnachricht zu lösen und dann einfach zu sagen, ey, wenn du noch weiterhin darüber sprechen willst mit mir oder irgendeine Frage hast, ich kann telefonieren, ich werde dir noch schreiben. Aber auch eine Person, die man noch nicht so lange kennt, nicht in so ein Gespräch zu zwingen, finde ich völlig in Ordnung. Aber ab einem gewissen Level ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen schon netter.
Ja.
Aber meist kommt es ja auch nicht aus dem Nichts, wenn man jemanden schon länger kennt, so eine Trennung.
Ja, eben. Also wenn man mit jemandem zusammen ist, ist eben, es kommt nicht aus dem Nichts, dass man einfach mal sagt, so, ja, jetzt will ich nicht mehr mit dir sein, oder? Das baut sich ja dann auf von Konflikten und Sachen, wo man merkt, so, okay, die Beziehung funktioniert nicht. Und man hat vielleicht versucht, immer wieder das zu retten. Und dann ist es so irgendwann mal der Moment erreicht, wo man sagt, nee, nicht mehr.
Ja, bei Leuten, die ich über 6 Monate date, war keine Trennung für mich überraschend.
Wahnsinn.
Es waren immer schon vorher Probleme. Oft habe ich es zwar nicht entschieden, dass wir uns trennen, aber ich war trotzdem nicht überrascht von der Entscheidung.
Ist das so? Würdest du sagen, hast du öfters Schluss gemacht oder wurdest du öfters verlassen?
Ich wurde öfter verlassen, weil ich viel zu viel noch aushalte, obwohl ich weiß, dass es eigentlich nicht mehr so gut ist. Was aber auch dazu führt, dass ich oft schon so ein bisschen weiter bin im Kopf.
Das heißt, dass du schon das verarbeitet hast eigentlich?
Ja.
Das interessiert mich jetzt, weil ich stehe auch oft viel zu lange Beziehungen, wo ich jetzt rückblickend gesehen, denke ich mir so, wow, hättest du früher einfach Schluss gemacht. Warum denkst du, oder warum machst du das? Warum denkst du, du hältst vieles aus?
Scheint so, dass wir sehr loyal sind. Und ich meine, in Situationen, wo man wirklich jemanden geheiratet hat, macht es vielleicht Sinn, das noch ein bisschen länger zu überdenken, ob man sich jetzt wirklich trennt oder nicht. Ich, allein in Situationen, wo man in Berlin zusammengezogen ist, macht es vielleicht auch Sinn, das nochmal zweimal zu überschlafen, bevor man sich wieder eine Wohnung suchen muss. Aber daran soll man ja eigentlich auch nicht festhalten, nur weil man zusammen wohnt.
Nee, klar, aber alles, das alles macht ja eine Trennung eben umso schwieriger, ne? Wenn man zusammen wohnt, wenn man die Eltern kennengelernt hat. Nee, ja. Aber alles, was dazu hatten wir, haben wir noch eine andere Folge. Aber alles, was das Leben, also je mehr man verwickelt ist in dem Leben von dem anderen, je mehr man einen Alltag hat und je mehr man von dem anderen auch zum Teil abhängig ist, also physisch, emotional, umso schwieriger ist es natürlich, eine Trennung zu haben, ja. Oder?
Dann ist man auf jeden Fall süchtig nach einer Person, ja. Und mit der Person zu sein. Am Anfang fühlt sich ja auch einfach alles falsch an alleine.
Ja, stimmt. Ja, wenn man es einfach, gewohnt ist und auf einmal ist alles anders und man muss erstmal mit klarkommen.
Ja, es ist wahnsinnig viel Gewohnheit.
Ja, ich glaube, ich habe viel darüber nachgedacht, weil ich bin ja auch sehr oft in Beziehungen geblieben, wo es einfach klar war, wir sind unkompatibel. Und ich glaube, mit einem Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil, also zwei wichtige Gründe, die beide ganz falsch sind. Und zwar einmal also eine Art Schuldgefühl, weil ich zum Beispiel, also ich bin so, weißt du, wenn ich dir mal gesagt habe, hey, ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein, dann habe ich das Gefühl so, ich muss zu meinem Wort stehen. Und dann denke ich mir so, weißt du, ich habe das gesagt, da muss ich jetzt durch. So. Ich habe mich entschieden.
Was jetzt eigentlich per se keine schlechte Eigenschaft ist?
Nee, eigentlich nicht. Aber das sollte ja nicht, also das sollte, glaube ich, oder ich habe das so gelernt. Nur weil man gesagt hat, ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammen sein, heißt das nicht, dass man dann alles ertragen muss oder dass man in einer Situation bleibt, die einfach
scheiße
ist.
Und es bringt der anderen Person ja dann auch nichts mehr, wenn du dich eigentlich nicht mehr wohlfühlst.
Ja, eben. Genau, und der andere Grund, was aber damit verbunden ist, hat auch was mit Schuldgefühl, aber vor allem auch mit Scham zu tun, ist, weil ich oft gedacht habe, so, ich bin falsch, ich liebe nicht richtig, ich habe irgendwelche Probleme, ich bin ja nicht monogam, bla bla bla, dachte ich so, ich mache Pornos, so, ne? Und dann ist es so, ja, mit mir ist es so schwierig, das heißt, ich muss dann halt irgendwie das ausbauen oder dafür aufkommen oder irgendwie eben ganz viel Geduld und viel aushalten, weil die andere Person muss ja auch mit mir viel aushalten, weil ich so bin, wie ich bin. Weißt du?
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schlechter Ansatz, ja.
Ja, das ist scheiße.
Das ist kein guter Selbstwert und da kann dir auch ein Partner dann einfach nicht bei helfen.
Ja. Aber mir wurde das schon mal gesagt, ne? Also ich habe öfters gehört, naja, du bist, also, was war genau die Wortlaut, sowas wie, du kannst das nicht erwarten, so, das ist, du bist schon irgendwie, es ist viel, so, you're a lot, so, ne, und dann, ja, ist krass.
Glaube ich nicht, dann ist es einfach nicht die richtige Person.
Ja, auf jeden Fall, ne, und das habe ich jetzt mittlerweile gelernt und ich denke mir, ich bin jetzt viel schneller, zum Glück, ich meine, oh Gott, das ist wirklich was, was ich mir wünsche. So diese Frage nach so, was würde man den jüngeren Ich sagen? Ich würde sagen so, hey, du hast verdient, geliebt zu werden für den Menschen, den du bist. Und wenn jemand sich nicht wohlfühlt mit dir, dann ist es eben nicht die richtige Person.
Ja.
Und dann bist du nicht falsch. Und die andere Person ist auch nicht falsch. Ihr seid einfach nicht füreinander die Richtige.
Und das ist auch okay.
Ja. Ja. Genau, bei mir, genau, war das so, ich habe ganz von Anfang an fand ich das ganz schwierig, Schluss zu machen. Ich habe eine lustige Anekdote erstmal und danach eine Geschichte, aber erstmal die Anekdote, die ist lustig. Ich habe mir so schwer getan als Teenie mit, ich rede jetzt von Freunden, Boyfriends mit 14, 15, wo man nicht mal Sex hatte und so. Und ich habe mich aber so schwer getan, habe mich so schuldig gefühlt, dass ich zweimal dem Boyfriend erzählt habe, ich glaube, ich bin lesbisch. Und deswegen muss ich jetzt Schluss machen, weil ich muss das jetzt rausfinden. Aber das hat sich halt weniger persönlich angefühlt. Weißt du, es ist so, it's not you, it's me. Aber halt, ja, so. Hast du mal gelogen, Schluss zu machen? Ne?
Nee. Aber ich habe, wie gesagt, nicht oft Schluss gemacht. Aber das finde ich irgendwie unfair, weil dann kann die Person ja auch nichts daraus lernen. Ich will nicht sagen, dass ich immer Recht habe, wenn ich mich trenne oder irgendwie weiß, wie es funktionieren müsste oder so. Aber trotzdem kann die Person ja nur daraus lernen, wenn du ehrlich bist mit ihr. Und auch nicht nur lernen, wie macht man es richtig, sondern lernen, wie möchte ich es eigentlich selber und ist mir das wichtig, dass es so funktioniert, wenn die andere Person es kritisiert. Ja, ich finde, das ist extrem wichtig eigentlich.
Ich finde auch.
Ehrlich zu sein.
Ja, ich habe das gelernt und genau das ist das Thema von meiner nächsten Geschichte, zwar Ehrlichkeit. Ich glaube, es geht gar nicht nur darum, also ich finde, was du gerade gesagt hast, richtig, also dieses, die andere Person kann nicht lernen, aber umso krasser ist, finde ich, wenn man nicht ehrlich ist, dann ist es viel schwieriger für die andere Person, davon wegzukommen, so, weil man spürt's ja. Weißt du, man weiß es besser, gerade wenn du jemanden kennenlernst und mit in eine intime Beziehung führst, du merkst ja die Sachen. Und genau, also ich hab das mal erfahren und ich glaube, es ist ganz klar die schlimmste, das, was mir am meisten wehgetan hat in einer Beziehung, würde ich sagen. Und zwar, ich war in einer Situation, wo ich gespürt habe, okay, das läuft nicht mehr, irgendwas ist ganz falsch. Wir hatten eigentlich große Pläne, wir waren so nah, wir haben so vieles zusammen gemacht, wir haben zusammen gelebt und ich habe wirklich gedacht, ich schaffe das so, ich kann das retten. Es gab so viele Sachen, die nicht gut waren, aber ich war einfach komplett sicher, es gibt was Grundsätzliches, ganz Gutes und es ist, dafür lohnt sich zu kämpfen, so. Aber alles eigentlich von draußen betrachtet hat gesagt, das ist nicht mehr gut. Und das hat sich Monate gezogen. Und zwar war das so, es hat so angefangen, dass ich immer wieder sitzen gelassen wurde. Und zwar, also nicht so, dass wir verabredet waren und er dann nicht gekommen ist, aber es war nämlich so, wir haben irgendwelche Pläne gemacht und er konnte sich nie festlegen. Auf einmal war immer dieses, also ich habe gefragt, so, hey, wollen wir das und das machen? Und war so, ja.
Aber das kam plötzlich und war nicht immer so.
Das war nicht immer so. Nee, genau, das kam auch nicht so urplötzlich, das kam so nach und nach. Mhm. Ich bin busy, er war auch busy, ne? Zwei Workaholics zusammen. Das passiert ja mal, dass man sich nicht festlegen muss, oder man sagt so, ich warte auf eine Zusage oder eine Absage von einem Job oder irgendwie, ne? Was auch immer. Es gibt Gründe, warum manchmal wirklich etwas nicht geht oder so. Aber es war so, es hat angefangen, dass ich was vorgeschlagen habe, so, keine Ahnung, wollen wir nach Hamburg am Wochenende, weil ich muss da, was auch immer. Und dann war so, ja, gerne, genau. Aber ich kann mich nicht festlegen. Und dann war so, okay, kein Problem, sag's mir dann. Und dann kam das Datum immer näher und näher. Und dann war so, hey, wie sieht's aus mit Hamburg, wollen wir das machen? Ja, total gerne, nee, machen wir auf jeden Fall, ich kann's jetzt noch nicht sagen. Ich so, okay. Und dann so, weißt du, eine Woche davor so, hey, ich müsste langsam jetzt wissen, also ich muss jetzt Tickets kaufen. Und so, ja, ich kann es ja nicht sagen. Und ich so, okay, aber dann vielleicht
dann
nicht.
Dann sag doch vielleicht einfach nein, genau, an irgendeinem Punkt.
Eben, ja. Und das habe ich immer, ich habe gesagt, okay, aber dann kommst du nicht. Und dann war er beleidigt und war so, ja, ich muss ja Dings und Yes und du weißt und du kennst das und ich kann das jetzt einfach nicht sagen. Und ich war so, hey, aber guck mal, es ist doch vollkommen okay. Also ich finde es ja nicht schlimm, ich mache dir jetzt keinen Vorwurf. Ich sag nur, ich muss jetzt entscheiden. Vielleicht, weißt du, wenn du nicht kommst, dann gehe ich vielleicht mit einer Freundin.
Oder ich mache mir dort dann vor Ort mehr Meetings oder genau, whatever, ja.
Eben, ich muss einfach planen. Und das war einfach es war wie eine konstante Blockade. Also alles, was ich versucht habe zu planen, egal ob Reise war oder egal war es eigentlich, war immer so, nee, ich kann es ja nicht sagen. Aber es war keine Aussage von nein, weil dann kann man einfach selbst entscheiden. Sondern es war einfach dieses Hinhalten. Und ich meine, jetzt, wo ich darüber nachspreche, merke ich, das war genau die Situation, die wir in der Beziehung hatten. Diese Person konnte nicht loslassen und er wollte mich am liebsten so auf Pause drücken und einfach so warm, weiß ich nicht, in der Mikrowelle hinhalten, bis er sich irgendwie gefühlsmäßig ordnet. Und das hat mich irre gemacht, weil irgendwann mal, genau, dann haben wir haben natürlich auch viel gestritten und so weiter und irgendwann mal habe ich einfach gesagt, hey, guck mal, was ist los? So. Und ich habe mich wirklich hingesetzt, ich war sehr ruhig, ist nicht allzu lange her, ne? Ich war jetzt nicht mal so jung. Ich habe gesagt, guck mal, es ist alles okay. Wenn du eine Pause willst, ist okay. Wir können sagen, hey, wir brauchen mal ein bisschen Abstand. Wenn du sagst, du willst Schluss machen, ist auch okay. Wenn du sagst, egal, so, wenn du sagst, du willst gerade...
Sag mal einfach irgendwas sag mal, Konkretes.
Ja, es war wirklich ja. So, sag, ich schwimme gerade so. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt so, nee, das ist alles gut, ich liebe dich. Ich will mit dir zusammen sein. Es ist gerade einfach schwierig. Und ich so, okay, aber was ist, dann lass uns dran arbeiten. So, dann
vor allem für dich ja auch schwierig.
Ja, und dann, genau, ich habe ihm dann irgendwann mal überzeugt, dass wir zusammen zur Paartherapie gehen, was ich empfehlen kann. Ich finde, Paartherapie kann viel helfen. Es rettet nicht immer eine Beziehung, aber ich finde, es rettet eben die Art und Weise, wie man eine Beziehung endet. Und das, beziehungsweise ich hatte auch öfters Paartherapie und dann bin ich richtig gut befreundet geblieben mit den Leuten, weil wir die Sachen eben verarbeitet, gemeinsam verarbeitet haben und dann respektvoll irgendwie das, ja, die Beziehung halt ändern könnten. Und, aber in dem Fall, ja, war nicht so, also doch, es war gut, dass wir da, wir waren zweimal, glaube ich, bei der Paartherapeutin, und es war gut, aber hat jetzt nichts gebracht. Es ist daran geblieben, der hat einfach, ja, der konnte sich einfach nicht festlegen. Und das hat sich Monate gezogen. Und ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, ich werde irre. Weil es war dieses so, okay, ich spüre ja, dass das vorbei ist eigentlich. Aber du sagst mir die ganze Zeit so, nein, nein, es ist alles okay. Ich bin gerade nur irgendwie, ja, mir geht's halt selbst nicht so gut oder wie auch immer. Und es ist so weit gekommen. Ich war dann weg und in Spanien und so weiter. Und dann, es war nämlich so, dass ich dann ihm gesagt habe, pass auf, ich komme irgendwie in 2 Wochen und ich brauche von dir jetzt eine Ansage. Und zwar, willst du mit mir zusammen sein? Und wenn ja, wie soll das aussehen? Weil das ist gerade so, wie es gerade ist.
Vielleicht konnte er auch nicht selber Schluss machen.
Nee.
Und hat gewartet.
Hat gewartet.
Dass du das übernimmst.
Ja. Und ich habe es aber nicht gemacht, weil ich wollte ja nicht Schluss machen. Und dann, genau, ich habe ihm sozusagen dieses Ultimatum gegeben und habe gesagt, ich brauche jetzt von dir. Weil er hat gesagt, so, ja, ich brauche Zeit. Und weißt du nicht so, wie viel Zeit willst du noch? Und wie viel Zeit willst du mir rauben? Weil ich soll ja hier sitzen und warten, weißt du?
Ja.
Es ist respektlos, es war wirklich schlimm. Auf jeden Fall, genau, dann hat er, dann nach einer Woche habe ich gesagt, okay, was ist? Und dann hat er gesagt, so, ja, nee, er würde das jetzt nicht machen, hat er noch gesagt. Aber weil ich ihn ja jetzt zwinge sozusagen und jetzt kommt's, und hat gesagt, ja, er hat sich anders verliebt und er ist nicht monogam und liebt mich nicht mehr und möchte mit mir nicht mehr zusammen sein.
Das heißt, er hat dich hingehalten, um zu gucken, ob es mit dieser neuen Frau funktioniert erstmal. Das ist richtig, richtig unfair.
Oder?
Das ist auf jeden Fall nicht the way to go.
Ich, ja.
Wenn du mit einer Person nicht mehr glücklich bist, dann trenn dich, kommunizier drüber, such dir dann jemand neuen oder je nachdem, wie die Abmachungen sind, aber jemand warten lassen auf so Sparflamme, um zu checken, ob was anderes besser ist, das finde ich ganz schrecklich.
Ich finde es auch ganz schrecklich. Es hat sich auch richtig, richtig schrecklich angefühlt, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, und ich bin ehrlich, ich bin ihm nicht mehr böse. Ich weiß, dass er es nicht absichtlich gemacht hat. Das ist jetzt nicht so, er wollte mich nicht absichtlich wehtun. Er hat natürlich lange überlegt. Also ne, der war sich nicht sicher, aber er war sich nicht sicher, weil er sich einfach nicht die Zeit genommen hat, sich hinzusetzen und in sich hineinzugucken und zu sagen, okay, jetzt mal Hand auf Herz, was will ich so?
Was man auf jeden Fall machen muss, wenn man 2 Menschen emotional berührt.
Ja, ja, und ich finde...
Auch bei einer Person sollte man das schon tun.
Ja, und was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich manchmal selbst nicht so ehrlich war, ne? Und, oder die Sache, ja, es einfach nicht übers Herz gebracht habe, ne? Mit jemandem zu sagen, sorry, aber es ist vorbei. Und ich habe aber jetzt durch diese Geschichte gelernt, wie wichtig das ist. Es ist wichtig, wenn du Schluss hast, es ist wichtig, jemanden in den Augen zu gucken und sagen so, hey, es tut mir leid, aber ich will das nicht. Oder es ist vorbei. Oder was auch immer, wie man das aussprechen möchte. Ja, aber es ist für die andere Person wichtig, das zu hören.
Ja.
Und vor allem ist das Hinhalten, was, weißt du, was das mit mir gemacht hat, ist, dass ich habe das große Privileg, dass ich total geliebt wurde als Kind. Meine Eltern waren immer da, die sind wirklich sehr anständig. Ich habe keine Verlustängste generell. So, ne? Ich habe das große, ich glaube, die meisten Menschen haben irgendwie große Verlustängste. Ich hatte sie nicht, weil ich einfach, ja, das große Glück hatte, irgendwie sehr, sehr behutsam irgendwie aufgewachsen zu sein. Und diese Geschichte hat mir aber gezeigt, wie das ist, diese Verlustangst zu haben. Und es hat aber mit dieses Vertrauen, dass man nicht mehr, dass jemand guckt dich und sagt so, ja, ich liebe dich, es ist alles gut. Und du spürst, es ist nicht alles gut. Und dann habe ich das jetzt, dass ich mit einer Person bin und auf einmal diese Angst spüre, obwohl nichts in der Situation irgendwie sagt, irgendwas sei falsch oder diese Person hintergeht mir oder lügt mich an oder irgendwas. Aber ich habe dieses Vertrauen halt an den Menschen verloren, weil ich jetzt gelernt habe, okay, Leute können einfach echt lügen, sich selbst und dich auch lügen. So, ne?
Ja, du hast recht, der hat vor allem auch sich selber angelogen.
Ja.
Traurig, ich finde das auch immer ein bisschen unattraktiv einfach, wenn jemand so wenig weiß, was er eigentlich will.
Absolut.
Und was er auch braucht.
Ja. Ja, und es ist am Ende, es ist traurig für ihn, ja, oder für die Menschen, die das nicht wissen, weil wenn du selbst nicht weißt, was du willst, dann wirst du es auch nicht kriegen.
Ja.
Weißt du, weil ich finde, man muss schon ehrlich zu sich selbst sein und man muss einfach irgendwie eine Vorstellung haben. Es muss natürlich jetzt nicht mega konkret sein, wobei ich gelernt habe, je konkreter man ist, desto besser liefert das Universum.
Erwartungshaltung ist immer schwierig, wenn die Leute halt nicht wissen, was du erwartest, dann ist es sehr schwierig.
Ja, genau. Ja.
Aber und ich finde, du hast es eigentlich ganz gut gemacht in der Situation, deine Bedürfnisse zu kommunizieren. Du bist nicht sofort emotional ausgerastet, du willst nicht mit mir nach Hamburg fahren, sondern du hast es beobachtet und hast gemerkt, mir ist das zu unkonkret.
Ja.
Und hast mit ihm drüber gesprochen und dann ihm irgendwie eine Art Deadline gesetzt, was aber gut ist.
Ja, das war halt meine Grenze. Ne? Ich habe gesagt, ich brauche, genau, so geht das nicht. Ich brauche eine Ansage von dir, sonst bin ich dann weg. Ne?
Ja.
Und habe ihm mal die Chance gegeben. Ich habe das gebraucht. Ich musste das von ihm hören. Ne? Ich musste das einmal von seinen Lippen hören, was jetzt Sache ist. So.
Einfach, kann ich auch verstehen, weil sonst denkt man für immer darüber nach, war es das? Hat er Probleme mit seiner Familie, die ich nicht wusste? Sonst dreht man sich ja auch manchmal so im Kreis, gerade wenn man Leute mag.
Ja.
Interpretiert man so viel da rein. Das kann ich verstehen. Abschließen ist einfacher, wenn man alle Facts auf dem Tisch hat.
Ja, genau. Nur dann kann man eben das verarbeiten und dann trauern, wenn man trauern muss. Oft muss man trauern nach einer langen Beziehung. Und dann kann man aber, ich finde, du kannst, you can only move on, so, du kannst nur wirklich das weitermachen, wenn du das irgendwie abschließen kannst für dich.
Es gibt ja auch so diese Stages von Trauer, Wut, Gleichgültigkeit und so. Und ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, warum es schwieriger ist, zu verlassen, als verlassen zu werden. Vielleicht, weil eine Phase fällt auf jeden Fall weg und das ist die Wutphase.
Stimmt.
Die hat nur der Verlassene. Vielleicht macht das den Prozess auch schwieriger dann für denjenigen, der verlässt.
Ja, mega spannend. Vielleicht ist es so. Ja, ja. Macht Sinn. Hast du irgendwelche schönere Trennungsgeschichten für uns?
Nee, ich habe keine guten Trennungsgeschichten. Die gibt es, glaube ich, immer noch. Die gibt es nicht.
Leider.
Bei mir zieht sich sowas durch mit Trennungen und Männern und das hat mit Inseln zu tun.
Aha.
Ich hatte schon mehrere Breakups auf Inseln.
Das ist so lustig. Du hast eh ein Ding mit Inseln, ne?
Irgendwie ja. Und deshalb keine Inseln mehr. Mit Männern, alles Festland. Ich finde es krass, zum ersten Mal gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Weil das zeigt dir, wie ist eine Person eigentlich wirklich.
Mhm.
Alltag, wir arbeiten viel. Da kann man sich auch immer vor so ein bisschen hinter verstecken. Hinter seinen Freunden, hinter seinen Terminen. Man sieht sich nicht 24/7, man hat Erholungsphasen. Und ich habe das Gefühl, man hat sich erst wirklich kennengelernt, wenn man zusammen an einem anderen Ort war, der beiden fremd ist, wo man sich da wirklich mal 24/7 sieht und erlebt und zusammenlebt. Deshalb ist Urlaub total spannend, glaube ich, mit Partnern.
Total, wobei ich finde auch, dass Urlaub ja auch was so ein besonderen Ort ist. Ne? Dann ist es auch nicht der Alltag.
Es ist auch nicht der Alltag, aber ja, Alltag ist, also ich finde, man versteckt sich hinter Alltag ein bisschen.
Interessant, ja, kann sein.
Und deshalb habe ich mehrere Insel-Breakup-Geschichten, weil ich mit Männern auf Inseln in Urlaub gefahren bin und gemerkt habe, es funktioniert überhaupt nicht, wenn man sich 24/7 sieht und keine Pausen voneinander hat.
Mhm.
Und meine unangenehmste Insel-Breakup-Geschichte von meinen Insel-Breakup-Geschichten, mal gucken, ob ich irgendwann mal alle loswerde im Podcast, ist eine Geschichte, da bin ich über Weihnachten auf eine Insel gefahren mit einem Mann, was natürlich noch mehr Commitment ist, weil es ist Weihnachten. Du weißt, ich mag Weihnachten nicht so gerne. Ich bin kein großer Weihnachtsfan. Ich versuche es eher immer, Weihnachten zu vermeiden. Am liebsten sogar in Ländern, wo kein Weihnachten gefeiert wird. Mhm. Wir waren in einem Land, wo auf jeden Fall Weihnachten gefeiert wurde, auf einer Insel. Und wir waren schon eine Woche vorher da zusammen, waren in einem Airbnb auf so einem Berg mit Blick aufs Meer. Wirklich ein schöner Ort. Ja. Mit einer Terrasse, ich konnte da Sport machen. Eigentlich würde man jetzt denken...
Traumhaft.
Traumhaft. Er hat trotzdem die ganze Zeit gearbeitet, er arbeitet viel und das ist auch in Ordnung. Ich kenne das. Es gab dadurch aber absolut Reibungspunkte. Nicht, weil ich gesagt habe, du arbeitest nur, sondern eher, weil er gesagt hat, okay, ich fahre jetzt mit dir mal an den Strand, weil er gemerkt hat, er will natürlich auch irgendwie mir jetzt Zeit schenken. Wir gehen da zusammen hin, um Zeit miteinander zu verbringen. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, in dieser Zeit, die er sich aktiv freigenommen hat, um mit mir auf einen Markt zu fahren, an den Strand zu fahren, um was zusammen dort zu erleben, das hat ihn wahnsinnig gestresst, dass er dann nicht arbeiten konnte. Und dann standen wir im Stau und dann war so, ja, hätte ich gewusst, dass jetzt hier Stau ist, dann hätte ich niemals Ja gesagt dazu, an den Strand zu fahren. Das heißt, in den Momenten, die eigentlich dazu da waren, um dass wir endlich mal eine schöne Zeit haben, wo nicht gearbeitet wird und wir nicht in diesem Airbnb gefangen sind, hat er mir das schlechteste Gefühl ever gegeben. Weil er gesagt hat, du bist schuld daran, dass ich jetzt gerade noch eine halbe Stunde weniger arbeiten kann, weil wir hier im Stau stehen.
Oh Gott, ist es krankhaft, ehrlich gesagt,
das
oder?
Das ist auf jeden Fall richtig schlimm.
Ja.
Weil dann lieber vielleicht auch einfach gar nicht zusammen in Urlaub fahren, wenn es so einen Stress bedeutet. Und dann saßen wir am Strand teilweise zusammen und er lag auf der Liege neben mir mit dem Laptop.
Oh Gott, wie unromantisch.
Das fand ich aber irgendwie noch so okay, weil da konnte er wenigstens am Laptop dann sein auf der Liege und hat wenigstens sich nicht beschwert, dass er an einem Strand ist. Weil du weißt ja, ich fahre kein Auto, er musste Auto fahren, er stand... Da konnte er dann nicht am Laptop sein.
Ja.
Das heißt, wenn er auf der Liege war mit seinem Laptop, hat er mir nicht so ein ganz so schlechtes Gefühl gegeben, dass ich sein Leben ruiniere und er weniger erfolgreich ist, weil er mit mir am Strand liegen muss. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die würden es sehr genießen, neben mir am Strand zu liegen, wenn ich ein Bikini anhabe. Aber okay. Und so war ja so ein bisschen der ganze Urlaub. Und es gab Leute vor Ort, die wir ab und zu getroffen haben. Das war unter anderem sein Co-Founder und die Frau. Und in diesen Momenten, wenn wir die getroffen haben, war das für ihn total in Ordnung. Die Zeit zu verschwenden war in Ordnung, weil das war ja dann wieder sein Co-Founder. Das war ja dann wieder halb Business oder wenigstens Team Development oder so. Mhm. Weißt du, wie sich das anfühlt?
Ja, scheiße fühlt sich das an.
Komplett, also wirklich, das fühlt sich schrecklich an.
Ja.
Und es hat sich für mich gar nicht wie ein schöner Urlaub angefühlt. Und dann haben wir angefangen, uns natürlich zu streiten darüber, weil ich damit überhaupt nicht zufrieden war mit dieser ganzen Situation. Und dann waren wir wieder mit seinen Bekannten da verabredet in einem Spa. Und ich muss sagen, mit diesem Streit, mit diesem er arbeitet eigentlich nur und dann die Zeit, die er nicht arbeitet, müssen wir mit diesen anderen Menschen immer verbringen. Ich hatte da überhaupt keine Lust drauf. Und ich habe ihm gesagt, ich habe überhaupt keine Lust auf diesen Spa und da jetzt neben diesen Leuten irgendwie liegen.
Ja, aber du wolltest ja auch mit dieser Person sein, nicht mit irgendwelchen anderen Leuten. Und dann will er keine Sekunde mit dir alleine ohne Laptop und ohne Co-Founder verbringen. Das ist auch albern. Ja.
Und ich hatte wirklich keine Lust drauf. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust auf den Spa. Ich gehe da nicht mit hin.
Ja.
Und hier completely lost. Der ist komplett ausgerastet, meinte, du beschwerst dich hier, kannst dich darüber freuen, dass du in den Spa gehen kannst. Und der ist komplett ausgeflippt und hat mit mir Schluss gemacht.
Ach, er hat dann Schluss gemacht?
Mhm, das war zwei Tage vor Weihnachten.
Oh, wow.
Und er ist dann in den Spa gegangen.
Nee, nicht wahr.
Er ist ernsthaft.
Und er hat dich trotzdem in der Airbnb.
Ich saß irgendwo in so einem Park und habe dann ein Bier getrunken und dachte, Gott, das ist ein absoluter Scherz.
Ja.
Aber er ist trotzdem in den Spa gegangen.
Wow.
So wichtig war eben diese Zeit dann mit seinen Arbeitskollegen zu verbringen, 5 Minuten nach einer Trennung.
Das muss man erstmal bringen, ey.
Ja.
Also die Kaltherzigkeit muss man haben.
Ja.
Wahnsinn.
2 Tage vor Weihnachten und dann...
Oh no.
Mussten wir noch zusammen zu diesem Airbnb fahren mit einem Auto. Das ist so unangenehm nach einer Trennung.
Ja.
So krass unangenehm. Dann hatten wir natürlich keinen Flug.
Nee.
und alleine auf so einer Insel bleiben. Ich kann kein Auto fahren, also Horror.
Horror, ey.
Und er hat mich zu diesem Airbnb gefahren. Ich habe meine Sachen gepackt. Er meinte, er hat mir ein Hotel gebucht, wo ich noch eine Nacht schlafen kann. Ich habe mir einen Flug für den nächsten Tag nach Hause gebucht.
Wow, okay.
Und dann hat er noch gesagt, das werde ich nie vergessen, er hat gesagt, das Hotel, was ich dir für die Nacht gebucht habe, das hat sogar einen Pool. Und dann meinte ich, ach danke, den Pool, den werde ich richtig genießen jetzt.
Krass.
Das wird richtig schön am Pool.
Boah, das ist echt fast Psycho. Also wie kann man so gefühllos und so empathielos sein?
Also wie dringend kann es sein, dass man jemanden auf einer Insel verlässt und nach Hause schickt? Und ich bin dann am Ende mit einem Taxi 2 Stunden in dieses andere Hotel gefahren. Saß da, das war so ein Rentnerort, ich saß da so am Wasser, ich wusste gar nicht, wie mir passiert. So, ich saß da alleine am Wasser, es sind immer so Leute mit so Rollatoren, so, wurden so vorbeigeschoben und sind vorbeigefahren. Und dann habe ich ihn noch einmal angerufen, meinte, ich bin jetzt hier in dem Hotel angekommen, ich wollte dir nochmal sagen, ab jetzt wirst du nie wieder irgendwas von mir hören. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Hause geflogen und habe Weihnachten zu Hause verbracht, wo er auch wusste, das ist das, was ich absolut vermeiden möchte, weil es mir nicht so gut gefällt, hat er mich in diese Situation gezwungen, das so zu verbringen, wie ich es auf jeden Fall nicht wollte. Und das finde ich auch so herzlos. Wie schwer kann es sein, noch 2 Tage länger irgendwo mit einer Person zu sein, wenn du weißt, das ist absolut schlimm für sie jetzt da, das so zu machen.
Das ist einfach wirklich absoluter Mangel an Einfühlsamkeit. Also was ist das Gegenteil von einfühlsam sein? Einfach Psycho.
Unempathisch auch, ja.
Unempathisch. Ja. Das ist gemein. Ich finde es gemein. Es tut mir so leid.
Es war echt richtig gemein. Ich frage mich, wie man sich nicht schämen kann für sowas im Nachhinein. Er denkt, er hat es ganz toll gemacht, hat mir da irgendwie dieses Hotel und mit mir noch ein Taxi bezahlt und besser hätte man es ja nicht regeln können, ne?
Wow. Gut, aber Leute, die auch denken, irgendwie, man kann Sachen auch mit Geld oder so, oder keine Ahnung, ist das wirklich,
ja.
Menschen, die einfach nicht wissen, wie man eben einfach respektvoll mit den Gefühlen von den anderen umgeht.
Und was ich irgendwie noch mehr Psycho finde, ist, er ist dann dort geblieben in unserem gemeinsamen Airbnb. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch war. Irgendwie 1 Woche oder 6 Tage. Und dann saß er alleine in diesem Airbnb, wo wir eigentlich zusammen sein sollten. Wie muss man sich da fühlen?
Ja, ist es nicht? Ja, es muss. Ist auch trist. Ist traurig, oder?
Würde ich meinen, ja.
Ja. Gott, ich glaube, am schlimmsten bei Trennungen ist, wenn man wirklich eben diese. Das verliert, dass man einfach die Gefühle des anderen nicht schätzen kann und nicht respektvoll. Also du kannst jemanden scheiße finden, und irgendwie, aber dass man sagt, okay, dennoch stehe ich einfach zu uns und zur Beziehung, die wir bis jetzt gehabt haben. Und dann einfach, dass man versucht, so einen Schritt zurückzugehen und sagt, okay, vielleicht fühlt sich das gerade alles doof an oder nicht richtig oder wie auch immer. Aber einfach nur so aus Respekt zur Zeit und zu Menschen, den ich ja geliebt habe.
Sehe ich genauso.
Oder? Dass man sich
wie kann sich das schlagartig ändern? Das kann doch eigentlich nicht sein.
Nee, und das einfach mal, dass man die Anständigkeit hat, zu sagen, komm, lass uns hinsetzen, am besten persönlich, wenn es geht. Und dass man eben zu sich steht und sagt, so, guck mal, so fühle ich mich und ich bin einfach gerade ehrlich und das ist die Sache. So. Und dann, irgendwie fühlst du dich dabei? Und dann, ja, dass man einfach die Menschlichkeit daran nicht verliert.
Ja, ich habe mir so einen Reminder mitgenommen von dieser Erfahrung, weil die für mich wirklich, also ich glaube, ich habe mich noch nie so schlecht behandelt gefühlt. Und kennst du diese Sticker, die man an seinen Koffer kriegt? Nicht das, was hier in deinen Passmann, sondern diese Kofferdinger?
Ja. Yeah.
Damit du weißt, falls dein Koffer verloren geht, gibst du das ab.
Einfach diesen Barcode, meinst du?
Ja, das habe ich noch von der Rückreise. Und es klebt an meiner Eingangstür zu Hause. Als Reminder jedes Mal, wenn ich mein Haus verlasse, ich möchte mich nicht mehr so behandeln lassen von niemandem in meinem Leben.
Ja.
Und das ist lange her und er klebt da immer noch. Und ich glaube, da sollte sich jeder jeden Tag dran erinnern. Lass dich einfach nicht so scheiße behandeln.
Ja, und dann lieber früher Schluss machen als Sachen, also halt einfach nicht gut für dich sind. Und das aber auch dann versuche mit, ja, mit Ehre zu tun. Das Schluss machen.
Ja. Shoutout an Naturally Naughty. Du magst Ingwertee? Dann kennst du das warme Kribbeln ja schon. Aber da geht noch mehr. Naturally Naughty bringt natürliche Intensität auf Ingwerbasis, entwickelt von ApothekerInnen sowie BDSM- und Tantra-ExpertInnen. Weniger Chemie, mehr Feuer. Mit Pauli 2 bekommst du 20% Rabatt auf alles.
Das war Pauli hoch 2. Dein wöchentlicher Reality-Check für Herz, Höschen und Hirn. Wenn du uns schreiben willst, Lob, Kritik oder einfach die Geschichte von deinem schlimmsten Dreier, findest du uns auf Instagram unter @paulihoch2. Wir lesen alles. Wirklich alles. Leider.
Du willst mehr? Dann abonniere uns, gib uns eine Bewertung oder schick uns weiter an Leute, bei denen du nie wusstest, ob es ein Date oder nur Networking war. Wir sind zurück in deiner Ohrmuschel übernächste Woche. Bis dahin, swipe mit Verstand, küsst mit Zunge und ghostet bitte niemanden. Eure Paulis.
Produktion Studio 36. Danke an Nike Wessel fürs Mitdenken, Mitfühlen und Mitlachen.
Aufgenommen im Provokateur Hotel Berlin. Der einzige Ort, an dem wir wirklich zur Ruhe kommen.
Danke an unseren Sponsor Naturally Naughty. Endlich Ingwer auch im Bett. Der Hit für die Klit und vieles mehr.
Und ein großes Shoutout an alle, die sich immer noch trauen, mit uns auf Dates zu gehen. Ihr wisst genau, worauf ihr euch einlasst und trotzdem bleibt ihr dabei. Hut ab!